Ärger war gestern. Der Podcast für alle, die sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch. Das ist übrigens mein Papa. Los geht's!
Ja, es ist Zeit für einen neuen Podcast. Dieses Mal eine Person aus meinem Bekanntenkreis. Diese Person hat eine Kündigungsabsicht. Welche Gründe sie hat, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Jedenfalls in Verbindung mit dieser anstehenden Kündigung tritt ein gewisses Unbehagen auf. Also diese Person hat eine Mischung verschiedener Gefühle, sowas wie Unsicherheit oder Beklemmung oder Angst, Angst vor der Angst, Angst vor der Schuld, dass vielleicht die Arbeitgeberin, der Arbeitgeber da enttäuscht sein könnte, Angst vor dem Verlauf, vielleicht auch eine Scham, eine Ohnmacht, also insgesamt so ein Unbehagen. Und das Ziel war in dem Gespräch zweierlei. Das eine ist Leichtigkeit, und zwar Leichtigkeit vor der Kündigung, aber auch in der Kündigung, im Kündigungsgespräch. Und zweitens, da auch einen Lernerfolg mitzunehmen, also zu sagen, was habe ich denn hier eigentlich gelernt über diese Kündigung hinaus für mein eigenes Leben. Und dann haben wir uns ausgetauscht und haben letztlich drei Strategien formuliert. Die erste: Persönlichkeitsentwicklung, also was lerne ich an diesem Fall, über diesen Fall hinausgehend. Das zweite ist Stichwort Liebe bzw. humanistische Verbundenheit mit meinem Gegenüber, Nächstenliebe, Liebe. Und das dritte Thema ist Kommunikation, also Kommunikationsstrategie. Wie kann ich hier vorgehen? Wie will ich hier vorgehen, um mich gut zu behaupten und im Sinne aller die beste Lösung anzustreben? Was war im Einzelfall vorgefallen? In aller Kürze: Die Person hat mehrere Situationen durchlebt, wo sie sich zwar durchaus gezeigt hat, also mit Widerstand oder Kritik, aber nicht immer ausreichend oder vollständig oder vielleicht nicht mit einer genügenden Energie. Unter anderem hat es folgende Fälle gegeben, also die Rückmeldung: Du bist fordernd. Da konnte man ja sofort einsetzen und sagen, was heißt jetzt fordernd? Fordernd ist ja sowas wie zielstrebig. Also was meinst du genau mit fordernd? Dann, du stellst dein Auto hier auf den Platz, wo unser Name draufsteht. Da könnte man auch fragen, was ist der wahre Grund, dass du ein Problem hast, dass ich den Wagen hier hinstelle, wenn ihr nicht da seid? Geht es hier um Eitelkeit, um Ego? Weil wenn ihr nicht da seid und ich mein Auto hier hinstelle, dann habt ihr ja keinen Nachteil, nicht wahr? Also das wäre dann eine Nachfrage gewesen. Oder ein Termin wurde im Kalender gelöscht. Da ist das Thema Autonomie, Sicherheit, Transparenz. Ich möchte sicher sein, dass niemand meine Termine löscht, einfach so hinter meinem Rücken oder entgegen einer Vereinbarung. Dann musste irgendwie renoviert werden in dem Raum, und dann wurde unterstellt, das Renovieren sei nötig gewesen, weil die Person da irgendwelche Flaschen hätte stehen lassen und diese Flaschen hätten diese Flecken ausgelöst. Das ist also aus Sicht dieser Person eine reine Unterstellung. Dann besitzt diese Person einen Dienstlaptop. Da wurde gesagt, bilde dir nicht eines, das dein eigener ist. Auch da dann so, was heißt jetzt einbilden? Also den Laptop mit nach Hause nehmen, für die Arbeit was tun, aber auch privat. Dem Laptop tut das nicht weh, wenn ich in meiner Freizeit ihn auch für was Privates nutzen sollte oder würde. Also die Frage ist, bilde dir nicht ein, klingt etwas gereizt. Dann Mitarbeitergespräch gibt es eigentlich für alle. Diese Person ist etwas höher gestellt und musste dann extra drum kämpfen, dieses Mitarbeitergespräch zu bekommen, und vermisste hier eine Gleichstellung mit den anderen. Dann gab es eine Situation mit einer bestimmten Dienstkleidung. Das wurde sehr eng gefasst. Es sollte also was Bestimmtes angezogen, was anderes nicht. Wobei es ging ja eigentlich eher um die Farbe als um die Form. Also das wurde als Einengung auch betrachtet. Und letztlich hatte die Person dann eben etwas lauter gesprochen offensichtlich. Und eine andere vorgesetzte Person kam dann rein und schmiss die Tür zu oder so ähnlich, sagte die Person. Also die Tür wurde sehr laut zugezogen, nachdem die Person etwas lauter telefoniert haben sollte. Ob das jetzt lauter war als angemessen, sei dahingestellt. Aber deswegen die Tür laut zuzuziehen, also auch da eine unschöne Situation. Das war eine Auswahl von Anekdötchen, die diese Person über einen längeren Zeitraum erlebte und sich nicht entschieden zur Wehr setzte. Das ist das, was sie hier auf jeden Fall mitnehmen kann. Wir gucken uns jetzt diese drei Zielebenen an, also Persönlichkeitsentwicklung, was liegt hier drin für die Person selbst, dann Nächstenliebe, also diese Empathie, humanistische Empathie oder empathischer Humanismus in Bezug auf die Vorgesetzten, und drittens dann eine Kommunikationsstrategie. Also die Zielebene 1, Persönlichkeitsentwicklung, Was liegt hier drin für die Person? Also Punkt 1, Vision und Mission formulieren. Wenn ich eine Vision und eine Mission erfüllt habe, also ich schaffe eine Welt voller, in dem das und das und das gilt. Wenn ich diese Vision, diese Mission erfüllt habe, kann ich viel leichter einschreiten, wenn Menschen sie nicht einhalten. Habe ich keine Vision und keine Mission für mich formuliert, bin ich viel mehr ein Spielball in der Welt, weil ich keine Leitplanken habe. Also die Empfehlung besteht darin, eine Mission zu entwickeln, die setzt sich aus zwei Teilsätzen zusammen. Ich erschaffe eine Welt voller und dann kommen zum Beispiel drei Bedürfnisse, sowas wie Frieden oder Freiheit oder Lebendigkeit oder Liebe, Komma, indem ich das und das tue. Und diese Vision von dieser Person oder diese Mission hätte lauten können, ich erschaffe eine Arbeitsumgebung, in der wir friedlich und freiheitlich und oder liebevoll miteinander umgehen, indem wir einander ausbrechen lassen und wenn wir aufgebracht sind, aufeinander zugehen. So. Und wenn sie diese Vision formuliert hätte, dann hätte sie eine zusätzliche Kraftquelle gehabt, in diesen schwierigen Momenten etwas zu tun. Zweites Thema, Arschengel, ein Begriff von Robert Beetz. Diese vorgesetzte Person ist ein Arschengel für die Person hier aus meinem Bekanntenkreis. Warum? Sie lernt von dieser Person etwas. Also das ist ja alles unerwünschtes Verhalten erstmal, deswegen Arsch, aber Engel, sie lernt etwas über sich, nämlich hätte sie diese Vision oder Mission erfüllt, hätte sie sich besser zur Wehr setzen können. Oder kann es sein, SEK, Sondereinsatzkommando, SEK, also S steht für Spiegeln, E steht für Erlauben und K steht für Können. Kann es sein, dass in der Ablehnung dieser Vorgesetzten sie einen Spiegel hat? Also ist sie auch manchmal so aufbrausend oder mit Unterstellungen oder mit unwahren Zusammenhängen ausgestattet? Also lehnt sie bei den beiden Personen etwas ab, was sie bei sich auch ablehnt? Oder erlauben diese Personen sich etwas mehr, was sie sich weniger erlaubt? Diese vorgesetzte Person scheint sehr selbstfürsorglich zu sein, sehr zielstrebig, sehr entschlossen, sehr durchsetzungsstark. Könnte es sein, dass diese Person, also hier meine Klientin sozusagen, da neidisch ist, da etwas bewundert? Ist oft nicht leicht zuzugeben und zu erkennen, aber das könnte auch hier drin stecken. Und Können wäre letztlich der Bereich, an dem wir nichts ändern können, wo wir einfach nur feststellen müssen, der andere hat eine Kompetenz, dem kann ich nicht gleichkommen. Also SEK könnte der Person eine Hilfestellung sein, die Kritikpunkte an sich selbst hinter der Kritik an die Vorgesetzten zu erkennen. Wäre den Anfängen und Schweigen ist Zustimmung, die Person hat zu lange gewartet. Sie hat zwar immer mal wieder Feedback gegeben, aber nicht sofort und nicht ausreichend. Und das ist das, was sie auf der Persönlichkeitsebene mitnehmen kann. Wenn ich nicht gemobbt werden will, wenn ich respektiert werden will, dann muss ich in jeder Sekunde ausreichend Veto einlegen. Nur dann werde ich ernst genommen. Und dazu brauche ich manchmal die Überwindung von Angst. Aus meiner Sicht weit verbreitet die Angst vor Auseinandersetzung, die Angst vor Ablehnung und die Angst vor Ausgrenzung. Gehen wir diese drei Ängste nochmal durch, die ja alle mit einem A anfangen. Also Angst vor Auseinandersetzung. Jetzt ist die Person in meinem Zimmer, sagt, boah, habe ich laut telefoniert und knallt die Tür zu. So, Angst vor Auseinandersetzung wäre jetzt, ich gehe nicht hinterher und spreche das Türknallen nochmal an, weil ich Angst vor Auseinandersetzung habe. Angenommen, ich habe die Angst vor Auseinandersetzung nicht, dann habe ich vielleicht Angst vor Ablehnung. Wenn ich hier Widerstand leiste, könnte es sein, dass diese Person mich nicht mehr mag, dass sie mich nicht mehr grüßt, dass sie die Augen rollt, was auch immer. Wenn ich davor keine Angst habe, habe ich vielleicht Angst vor Ausgrenzung. Das wäre das dauerhafte, systematische Ablehnen. Also Ablehnung wäre jetzt punktuell, temporär, kurzzeitig und Ausgrenzung wäre, wenn sich das verselbstständigt oder verstetigt und ich grundsätzlich von dieser Person nicht mal zugehörig betrachtet werde. Also wenn ich diese drei Ängste nicht mehr habe, dann werde ich viel leichter und erfolgreicher Feedback geben können. Also auch das steckt für diese Person, für meine Klientin hier drin. Die drei Ängste sich anzugucken, Angst vor Auseinandersetzung, Angst vor Ablehnung, Angst vor Ausgrenzung und die Idee, diese Ängste auf ein Minimum runterzufahren, denn dann werde ich Schweigen ist Zustimmung nicht mehr machen und wäre den Anfängen. Schweigen ist natürlich nicht Zustimmung, aber es wird oft so verstanden. Und aus meiner Sicht werden viele Menschen gemobbt oder nicht ernst genommen, gerade weil sie zu lange schweigen. Ein weiterer Aspekt bei der Persönlichkeitsentwicklung wäre zu überlegen, was hat das vielleicht mit meiner Prägung, mit meiner Biografie zu tun, konkret mit Mama und Papa. Habe ich von Mama und Papa ein Verhalten hier übernommen, das dazu beiträgt, dass ich mich nicht wehren kann wie eine Erwachsene? Bin ich hier die 14-Jährige oder die 55-Jährige? Und woran erinnert mich das Verhalten an bei meinen Eltern? Also ich kann nur von mir sagen, immer dann, wenn ich hier im Umgang mit anderen Erwachsenen hadere, liegt es daran, dass ich mich daran erinnern kann, dass ich aus meiner Kindheit oder Jugend noch was mit mir rumschleppe. Die Verantwortung liegt bei mir, aber die Quelle ist eben aus einer anderen Zeit. Weiteres Thema ist positive Absicht. Da kommen wir auch gleich im nächsten Bereich noch dazu. Positive Absicht, da gibt es den Grundsatz aus dem NLP. Hinter jedem unerwünschten Verhalten steckt eine positive Absicht. Also egal, was jemand macht, das Bedürfnis dahinter ist immer positiv. Könnt ihr euch vorstellen, wie eine Matroschka auspacken. Die äußere Form ist vielleicht unschön, aber wenn man eben das Bedürfnis erkannt hat, dann sieht man, dass es um was Positives geht. Also, wenn sie jetzt sagt, warum hast du dein Auto auf meinen Parkplatz gestellt, dann ist das erstmal ein unschönes Verhalten und ich könnte in der Kritik aufgehen gegen dieses Verhalten. Ich könnte mich aber auch fragen, was ist das Bedürfnis dahinter, das Unerfüllte? Und vielleicht braucht die Person mehr Wahrnehmung und mehr Wertschätzung. Und weil sie wenig Wahrnehmung und Wertschätzung bekommt, das geht ja vielen Vorgesetzten so, versuchen sie irgendwo solche Tatbestände oder Anekdoten herbeizuführen, wo es eben dann die Wahrnehmung gibt. Und wenn ich jetzt so eine Führungskraft bin, die zu wenig Wahrnehmung und Wertschätzung bekommt, und dann sehe ich, wie ein Mitarbeiter auf meinem Parkplatz steht, obwohl ich gar nicht mit dem Auto da bin, ich kriege zum Beispiel nur ein Foto zugeschickt oder höre es zeitversetzt, dann kann ich genau das benutzen, um dieser Person ein schlechtes Gewissen zu machen. Denn was bekomme ich, wenn die Person ein schlechtes Gewissen hat? Wahrnehmung. Wertschätzung vielleicht nicht, aber Wahrnehmung ist die kleine Schwester von Wertschätzung. Also, diese Rückmeldung zu dem Parkplatz ist unangenehm und unschön, aber was dahinter steckt, ist möglicherweise das Bedürfnis nach Wahrnehmung. Und wenn ich das schaffe, auch anzuschauen, wird mein Urteil über diese Person abgemildert. Und darum geht es, die Urteile zu mildern, aber sie nicht zu beschönigen. Das heißt, wir sind weiterhin in der Kritik bezogen auf das Verhalten, aber nicht in Kritik in Bezug auf die Person oder ihr Bedürfnis. Das heißt, die Person ist immer liebenswert, das Bedürfnis ist immer positiv und das Verhalten ist manchmal fragwürdig. Und genau in diese differenzierten Betrachtungen können wir ein Feedback geben. In dem Fall wäre das so, zum Beispiel, also mir hat das nicht gut getan, dass du mein Autoparken hier in Frage gestellt hast, aber ich nehme an, dass es um was ganz anderes geht. Geht es um Wahrnehmung? Geht es um Einhaltung von Regeln? Also worum geht es denn genau? Und das ist dann eben ein konstruktiver, aufdeckender, transparenter Prozess. Das Thema Entwicklungsquadrat hat schon angedeutet, das war dieses SEK, Spiegeln erlauben können oder auch Arschengeln. Also was lerne ich hier? Und ich meine, die Person lernt hier, sagen, was ist, ohne zu verletzen. Intelligentes Grenzen setzen, gekonntes Nein sagen. Da ist Luft nach oben. Und das zu erkennen, würde bedeuten, den Fokus nicht auf das moralische Urteil über das potenzielle Fehlverhalten der Vorgesetzten zu legen, sondern zu sagen, dieses Verhalten der Vorgesetzten hat mir nicht gefallen, jawohl. Und was hat das mit mir zu tun? Ich möchte erwachsener, selbstversorglicher, resilienter aufnehmen, ich möchte schlagfertiger werden, ich möchte mehr lächeln können, ich möchte kreativer werden beim Feedback. Das wäre der Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Ja, und Zirkularität würde da auch noch mit reinspielen, nämlich, wie habe ich denn dazu beigetragen, dass die mich so behandeln? Ich habe viel zu oft geschwiegen. Hätte ich immer was gesagt, dann wäre vieles von dem gar nicht passiert. Das heißt, ich bin Mittäterin. Die Täterschaft zu übernehmen, bedeutet, sich einzugestehen, dass man eben mitbeteiligt war bei der unschönen Situation. Scheinbar hat nur der andere Fehlverhalten gezeigt, aber wenn ich genau drauf gucke, habe ich auf dem Zeitstrahl zuvor etwas Wesentliches unterlassen oder etwas Ungünstiges getan. Und dadurch habe ich beigetragen, dass die spätere Tat erst eintreten konnte. Also hier braucht es abstraktes Denken auf dem Zeitstrahl, Zusammenhänge, Kausalitäten zu erkennen und grundsätzlich das moralische Urteil rauszunehmen und zwischen Verhalten, Person und Bedürfnis unterscheiden zu können. Kommen wir zur zweiten Ebene, das wäre jetzt das Thema Liebe oder Verbundenheit. Ich kann nach Gemeinsamkeiten suchen oder nach Unterschieden. Und weit verbreitet ist die Suche nach Unterschieden. Und dann, what a surprise, werde ich mich nicht sehr verbunden fühlen können mit meinem Gegenüber, weil ich habe ja Unterschiede gesucht. Also, als Thomas Müller noch für Bayern München gespielt hat, hätte ich dann ihn angucken können, wie er sein Bayern München Trikot anhat, und dann sehe ich einen Unterschied. Weil mein Lieblingsverein hat zwar auch rot drin, aber es ist Eintracht Frankfurt. Dann würde ich sagen, das ist Bayern, das ist Frankfurt. Unterschied mag ich nicht. Wenn er dann aber bei der Fußball-Weltmeisterschaft das deutsche Trikot anhat, suche ich nach Gemeinsamkeiten. Oh, der hat ja ein deutsches Trikot an. Ich bin ja auch im deutschen Reisepass, was auch immer. Der ist ja einer von mir. Also, dieses profane Beispiel, Fußball hilft sehr oft, hilft uns auch hier wieder zu gucken, wo kann ich denn hinschauen, wo meine Vorgesetzten und ich am gleichen Strang ziehen. Wir sind in der gleichen Firma, wir haben die gleichen Kunden, wir haben die gleichen Ziele, wir haben die gleichen Präferenzen oder Hobbys oder was auch immer. Also da auch immer hingucken und sich nicht von den Unterschieden blenden lassen. Das Thema Opfer und Täterschaft, schon angedeutet. Da, wo ein Täter ist, ist es der erste Reflex, dann sofort ins Opfer zu suchen. Dann gehe ich in die Opferbereitschaft rein. Und indem ich Opfer bin und den Täter angreife, mache ich eine Umkehrung. Weil dann werde ich vom Opfer, das ich eigentlich gar nicht bin, zum Täter, der ich real bin, indem ich den vermeintlichen Täter zum neuen Opfer mache. Und so können sich diese Täter-Opfer-Rollen ständig umwandeln. Und letztlich ist es einfach ein Schuldspiel, basierend auf Angst und Ego und Macht und das Gegenteil von Liebe, von Verbundenheit, von Dankbarkeit. Auch hier das Thema Ego und Wir. Sehe ich nur mein eigenes Leid oder sehe ich das Leid meines Gegenübers? Sehe ich nur meine eigene Freude oder auch die Freude meines Gegenübers? Das Beispiel mit dem Auto, da könnte ich jetzt sagen, warum kritisieren die mich für das Parken auf diesem Parkplatz? Ich bin das Opfer, ich bin im Leid, ich identifiziere mich mit dieser Kritik. Ich könnte aber auch sagen, lass uns beide mal drauf gucken. Also ich entidentifiziere mich von mir selbst. Ich bin dann gar nicht mehr die, die diese Autokritik bekommen hat, sondern ich bin die mit dem Auto, aber ich bin auch die mit dem Parkplatz. Und ich identifiziere mich mit der anderen Seite genauso oder noch besser mit weder noch. Und dann höre ich nur noch die Sätze im Raum und muss nicht in diese Rollen reingehen. Also Ego-Auflösung vom Ego zum Wir. Weitere Facette wäre von der Angst zur Liebe. Angst bedeutet, sich negativ mit der Zukunft zu befassen, also irgendetwas zu verlieren in der Zukunft, möglicherweise zu verlieren. Die Liebe hat einfach ein Ja. Die Liebe sagt, okay, was ist jetzt hier gerade los? Sprich, zeig dich, was brauchst du, was fehlt dir. Die Liebe schlägt Brücken, die fühlt sich ein, die ist mit dem anderen verbunden, guckt auf das Ganze, ist einverstanden. Heißt nicht alles durchwinken. Ne? Also wenn ich in der Liebe bin und jemand haut mir auf die Fresse, dann werde ich schon Stopp sagen. Dann werde ich aus Liebe Stopp sagen, die Hände hoch, also machen so Schutzvorrichtungen, dass mir das nicht passiert. In dem Fall hier würde es bedeuten, zu schauen, sich mit dem Gegenüber zu verbinden, und zu fragen, was hat der andere hier gebraucht? Wie kann ich ihm dienen? Wie kann ich ihm Rückmeldung geben, dass er später mich so nicht behandelt? Bei all den Beispielen, die wir kurz genannt hatten, ist im Grunde die Liebe die Ressource, die meine gegenüberliegende Seite braucht. Nur ich werde angegriffen und jetzt soll ich Liebe entfalten, damit mein Gegenüber mir demnächst anders Feedback gibt. Genau das. Ja, wer ist mein Gegenüber für mich? Ist das jemand, den ich als Freund, Freundin betrachte oder Kooperationspartner oder als Instrument oder Konkurrent oder sogar Feind? Ich habe die Wahl, welche Rolle ich meinem Gegenüber gebe, und empfohlen wird hier die Rolle des Freundes oder der Freundin oder der Kooperationspartnerin. Wir sind jetzt Partner bei der Erreichung eines gemeinsamen Ziels. Die anderen Rollen, instrumentelles Verhalten, Konkurrenzfeind, kann ich zur Seite stellen, wenn ich es denn schaffe. Ja, mit welchem Konfliktstil gehe ich dann in diese Unterschiede rein? Ich kann jetzt sagen, ich suche nach Konsens. Konsens würde bedeuten, ich suche mir alle Akteure in dem Umfeld aus oder ich schaue auf alle und überlege mir, was die brauchen. Und würde alle Bedürfnisse auf den Tisch legen und sagen, was ist die beste Lösung für alle? Das ist die Konsensorientierung. Wenn das nicht geht, dann Kompromiss. Jeder muss ein paar Abstriche machen, möglichst gleich viele oder gleichermaßen, dass wir hier auch von der Gerechtigkeit sprechen können. Also vom Konsens über den Kompromiss. Und dann, wenn der auch nicht geht, weil die Sachlage zu kompliziert ist, dann würde man sagen, dann werde ich mich jetzt hier durchsetzen, weil es echt wichtig ist. oder mich unterwerfen, wenn es mir nicht wichtig ist, oder flüchten, also einfach gehen. Also welchen Konfliktstil wähle ich in dieser Angelegenheit? Ja, und letztlich dann nochmal als Metapher umarmen. Das hat auch ein bisschen was mit Liebe zu tun, aber mir fällt es jetzt gerade nochmal ein. Also die Umarmung würde bedeuten, da ist jemand vor mir und ich sehe über meine Empathie, dass es dem nicht gut geht. Der hat also unangenehme Gefühle. Ich nenne die ja gerne Wossart, also Wut, Ohnmacht, Schuld, Scham, Angst, Trauer. Und wenn ich spüre, dass der andere Wossart hat, dann kann ich dem auch einfach nur Umarmung geben. Entweder nur eine innere, also ich stelle mir vor, wie ich die Person umarme, oder ich gehe wirklich rüber und ich umarme sie. Das ist nicht das allererste Verhalten, das man sich überlegt. Aber stell dir mal vor, jemand kackt dich an und du gehst drüber und umarmst den ganz still und guckst ihm liebevoll in die Augen. Das wäre mal eine krasse Musterunterbrechung, nicht wahr? Ja, wir haben uns das erste Zielfeld oder den Zielbereich angeschaut. Das war also Persönlichkeitsentwicklung. Der zweite war Nächstenliebe oder empathische Verbundenheit. Und jetzt kommen wir zum dritten, nämlich zur Kommunikation. Also wie kann ich hier vorgehen? Die Person hat ja eine Kündigungsabsicht. Und da gibt es jetzt drei Ansätze, small, middle und large. Und small wäre jetzt einfach nur schriftlich kündigen, zeitversetzt, kein Austausch. Das wäre der quick and dirty Ansatz. Der ehrenhaftere wäre dann ins Gespräch zu gehen. Ja, ich möchte kündigen oder ich habe eine Kündigung, ich habe mich dazu entschlossen und ich habe auch die Gründe dargelegt, ich habe sie aufgeschrieben. Ich würde sie euch mitgeben. Wir können auch gern drüber reden. Das wäre dann der dritte, also in den Dialog zu gehen. Also ich kündige ohne Angabe von Gründen, ich kündige mit Angabe von Gründen schriftlich oder ich kündige und würde euch vorstellen oder mit euch diskutieren wollen, warum ich gehe, damit ihr eben die Rückmeldung habt und vielleicht betrifft das ja auch andere. So, wie würde ich jetzt zeitlich vorgehen? Also ich würde eine E-Mail schreiben, in der E-Mail ankündigen, ich habe ein schwieriges Gespräch oder mir ist was unangenehm, ich würde gerne, also in dieser E-Mail würde ich schon andeuten, dass was unangenehm ist. Das ist einfach ein bisschen Erwartungsmanagement, dass die andere Seite nicht aus heiterem Himmel dann diese Nachricht bekommt. Dann würde ich möglicherweise ein Video drehen, ein Kurzvideo, wo ich das schon ausspreche, wo ich sage, ja, ich nach langem Hin und Her habe ich mir überlegt, dass die Kündigung jetzt der Schritt ist, der ansteht. Das fällt mir nicht leicht und ich würde gerne euch auch erklären, warum. Dieses Video hat auch wieder eine deeskalierende Wirkung. Ich habe es vorher schon gemacht. Es entspannt mich selbst, weil ich weiß, die andere Seite weiß schon, worum es geht. Ein Video ist natürlich auch immer ein Risiko, aber es ist ein Format, das für Aufsehen sorgt in der Regel, weil es einfach unkonventionell ist. Ob mit Video oder ohne, das Gespräch beginnt. Und dann würde ich auf Metaebene beginnen. Sinngemäß, fällt mir nicht leicht, jetzt das auszusprechen. Ich habe mich entschlossen zu gehen. Es war ein schwerer Prozess und mir fällt das auch nicht leicht, das jetzt zu sagen. Dann würde ich eine Pause machen, in die Augen gucken, damit das wirklich landen kann auf der anderen Seite. Dass sie sehen, das ist jetzt nicht manipulativ im bösen Sinne gemeint, es ist manipulativ im guten Sinne, nämlich aus dem Herzen heraus, dem anderen wirklich zu zeigen, es ist mir nicht leicht gefallen. Und dann zu sagen, ich habe hier eine große Wertschätzung, und zwar persönlich, das, aber auch was die Firma angeht, das hat mich lange hier gehalten, ich habe es lange gewertschätzt, und es ist ein Punkt gekommen, wo das Schwierige, ich würde gar nicht sagen das Negative, das Schwierige jetzt überwiegt. Das will ich auch kurz erzählen, 1, 2, 3, 4, 5. Und das eben nicht belehrend, nicht kritisch, nicht monologisch, sondern einfach so im Wechsel. Und am Ende wieder mit was Wertschätzendem beenden. Das ist ein bisschen so diese Sandwich-Technik, erst was Positives, dann was Negatives, dann was Positives, aber bitte nicht mechanisch machen, weil das sehr oft durchschaut wird dann als was Manipulatives. Aber im Kern Metaebene erstmal diese Betroffenheit ansprechen, dann das, was an der Stelle schon was passiert, nämlich die Kündigungsabsicht, dann die Wertschätzung, dann die kritischen Punkte und bei den kritischen Punkten unbedingt aus meiner Sicht die 3W nehmen. Das ist eine sehr gute Struktur und zwar Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Ich habe wahrgenommen, ne, zum Beispiel bist ins Zimmer gekommen, hast die Tür sehr schnell geschlagen ist schon fast ist wieder ein wertendes Wort. Also hast die sehr, sehr schnell zugezogen und das war sehr laut in dem Moment. Also lauter als man das jetzt, wenn man sie leise zuzieht. Das ist die Wahrnehmung, die Wirkung. In dem Moment hatte ich Angst, war wütend, traurig, weil mein Bedürfnis nach Wahrnehmung und Verbindung oder was auch immer nicht erfüllt war. Und jetzt kommt der Wunsch. Mein Wunsch ist beim nächsten Mal, wenn dich meine Stimme stört, komm rein und zeig mir das kurz. Warte nicht zu lang. Und wenn, dann sag kurz, warum du die Tür zumachst. Und nicht einfach reinkommen, schnellen Schritt, das Tür zu und ins laute Geräusch. Das sind meine 3 W. Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Wahrnehmung ist Vergangenheit, Wirkung ist Gegenwart, Wunsch ist Zukunft. Ganz wichtig bei all diesen Dingen, keine Bewertung rein. Also bei Adjektiven aufpassen, keine negativen Adjektive, keine negativen Verben, keine negativen Substantive rein. Weil das oft dazu führt, dass die Leute dann gleich in so einem sich angegriffen fühlen. Ja, ich würde dann unterbrechen, wenn die andere Seite sich nicht sozial verhält. Und das darf ich definieren. Also wenn ich einen Satz sage und dann werde ich unterbrochen, würde ich sofort sagen, warte mal, ich bin noch nicht fertig, warte mal kurz. Also ich unterbreche die Leute, die mich unterbrechen. Und das würde ich hier an der Stelle auch unbedingt machen, denn es geht um Respekt. Wenn ich dann im Feedback bin, wähle ich gern die 3 Eskalationsstrategien. Die erste habe ich schon genannt, das sind die 3 W. Die nenne ich auch das sachliche Aufklären. Also ich kläre sachlich auf, was bei mir los ist. Ich habe das nur wahrgenommen und dann gucke ich, ob die andere Seite nickt. Und wenn sie nickt, dann sage ich, das hat so und so bei mir auf mich gewirkt. Dann gucke ich wieder, ob die andere Seite das nachvollziehen kann. Das ist dieses stille Nicken, das reicht völlig. Und dann mein Wunsch, immer gucken, das ist wie ein Tanz, ein Dialog. Wenn das nicht geht, wenn mein Gegenüber nicht kooperativ ist, dann werde ich schlagfertig kontern. Ich werde also dann Dinge aussprechen, damit die Leute, mein Gegenüber eben sieht, ich bin nicht nur auf diesem 3W unterwegs, sondern ich kann auch ein bisschen Humor. Und wenn das auch nicht geht, dann würde ich sogar nonverbal irritieren. Wenn also jemand zum Beispiel schreit, würde ich erst auf 3W sagen, ich habe jetzt wahrgenommen, Sie sind deutlich lauter geworden, ich kriege Angst vor Ihnen, bitte sprechen Sie normal mit mir. Wenn die dann weitermachen, würde ich sagen, Sie erinnern mich gerade an meine Mutter, das wollen wir beide nicht. Darf man sagen, wenn auch das nicht geht, will ich meine Ohren zuhalten. Kinder machen das so schön, wenn die keinen Bock haben zu hören, man die Ohren zu. Und das wäre auch eine kühne, eine unkonventionelle Musterunterbrechung. Warum nicht? Ganz am Ende, wenn mein Gegenüber sich nicht sozial verhält, dann sage ich immer, da geht es darum, Konsequenzen zu ziehen. Also die 3L. Das erste L ist liquidated, also change it, liquidieren, was zu liquidieren ist. Wenn das nicht geht mit dem Feedback, dann love it. Und dann leave it and love it, das akzeptieren oder tolerieren. Akzeptieren ist schon okay, tolerieren ist echt schade. Und leave it ist dann exilieren, die andere Person muss gehen, ins Exil gehen oder ich verdünnisiere mich. Das heißt, wenn ich die Person bin, die diese Kündigungsabsicht hat und ich habe mir den Prozess so ein bisschen überlegt wie so ein Algorithmus, ne? Wenn dann, wenn dann, wenn dann. Und dann behandelt mich meine gegenüberliegende Person nicht auf Augenhöhe, nicht wie ein Erwachsener, nicht friedlich. Dann würde ich das ankündigen und sagen, ja, mir war es ein wichtiges Anliegen, über die Kündigungsgründe zu sprechen. Aber ich stelle fest, dass genau das jetzt auch wieder stattfindet. Es wird lauter. Sie bewegen ihre Arme recht schnell. Die Augen sind aufgerissen. Wobei aufgerissen, na gut. Also dann das Feedback quasi zum Feedback und dann den Raum verlassen. Weil man sich sagt, ja, ich habe hier alles getan und mehr gibt's hier nicht zu tun. Ja, das war eine kleine Analyse dieses Fall, wie kann ich gut kündigen? Und wir halten fest, auf der Persönlichkeitsentwicklungsebene, Schweigen ist Zustimmung, wäre den Anfängen frühzeitig für sich einstehen, sich die 3A dabei angucken, Angst vor Auseinandersetzung, Ablehnung und Ausgrenzung, dann die Haltung zum Gegenüber sich angucken. Bin ich hier humanistisch unterwegs auf Augenhöhe? Habe ich da eine Form von Liebe entwickelt, Ego-Auflösung? Und das dritte bei der Kommunikation, die 3 Feedback-Strategien, sachliches Aufklären, schlagfertiges Kontern und nonverbales Irritieren. Und wenn es gar nicht geht, dann gehe ich, denn ich habe meine roten Linien vorher definiert, ich habe die Mission formuliert, ich will in einer Welt leben, in der wir uns zum Beispiel angstfrei begegnen können. Und immer dann, wenn jemand bei mir Angst auslöst, werde ich sofort etwas tun. Ja, ich hoffe, es war was dabei für euch. Das war der Podcast zum Thema, wie kann ich mit einer Kündigungsabsicht so umgehen, dass ich aus meinem Unbehagen rauskomme?
Das war eine neue Folge von Ärger war gestern, dem Podcast von Philipp Karch. Hat dir die Folge gefallen? Ärgerst du dich jetzt weniger oder ärgerst du dich jetzt sogar noch mehr? Der Podcast geht auf jeden Fall weiter. Und wenn du magst, bist du wieder dabei. Bis dahin, viel Spaß mit all den Ärgerangeboten.